Es ist Freitag. Es ist Freitag, der 2.5.2025. Und ich schreibe nicht mehr mit dem Wetter. Ich schreibe auch nicht mehr mit dem Klima. Vielleicht schon. Ich weiß nicht genau. Ich schreibe mit der Gegenwart. Ich schreibe an die Gegenwart. Ich schreibe Knotenträume. Mache den Anfang mit dem Anfang. Am Anfang beginnen. Internodium. Zwischen Knoten. Genauer, im Raum zwischen zwei Knoten. So das Begriffsverständnis von Internodium aus seiner Wortgeschichte heraus. Die Verwendungsfelder des Begriffs unterschiedlich verortbar. In der Botanik ist das Internodium genauso beheimatet, in Klammern, Abschnitt der Sprossachse zwischen zwei übereinander liegenden Blattansatzstellen, in Klammern zu, wie in der Neurobiologie, wo die Strecke zwischen zwei sogenannten Ranvier-Schnürringen in einer Nervenzelle damit gekennzeichnet wird. Im Wesentlichen geht es also um Verbindungen, um Verbindungsstücke, nicht zuletzt auch im Sinne des hier leitmotivischen Nichts ist mit allem verbunden, alles ist mit etwas verbunden, der US-amerikanischen Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway. Verbundenheit scheint, nicht zuletzt angesichts aktueller Entwicklungen, ein wichtiger Begriff zu sein, lässt sich versuchsweise auch als Strukturelement von Weltwahrnehmung denken, gerade im Spannungsbogen von verwurzelt und verzweigt. Eine Verbundenheit, die, leicht utopisch, aber warum nicht, idealerweise auch auf Fragen der Kommunikation und Sprache anwendbar ist, in Zeiten von Brüchen und Herausforderungen uns allen Übersetzungen und Annäherungen in gesellschaftspolitischen Räumen möglich machen könnte. Aber wie? The soul makes 1,000 crossings. The heart just one, heißt es in einem der Texte des schottischen Dichters John Glenday. Ein Versatzstück, das mich schon seit langem begleitet, immer wieder auf unterschiedlichste Weise. Die Seele ist hier in der Lage, tausende von Strecken, Querungen oder Übergängen zu absolvieren. Das Herz indes schafft nur einen. Allein mit dieser poetischen Sentenz ließe sich viel Zeit verbringen, darüber nachzudenken, was wir in unserer akuten Gegenwart eigentlich unter dem Begriff der Seele verstehen, ob und wenn ja, welche aktive Rolle wir ihr zuteilen, die Seele vielleicht sogar rhizomatisch annehmen. An dieser Stelle aber sollen nur die wenigen Worte 1,000 crossings im Mittelpunkt stehen. Gleichsam erster Anknüpfungspunkt. Nicht nur als Zitat, sondern auch als Titel einer Retrospektive der US-amerikanischen Fotografin Sally Mann, die 2019 in Paris stattfand. Genauer, im Jeu de Paume, einem Fotografiemuseum unweit des Louvre. Ein klassizistisches Ensemble, irgendwie aus der Zeit gefallen, als hätte jemand vergessen, was ursprünglich aus diesem Bau hätte werden sollen. Ursprünglich von Napoleon als Sporthalle für eine nahezu unbekannte Ballsportart in Auftrag gegeben, die heute nur noch 10.000 Menschen weltweit praktizieren, das sogenannte Jeu de Paume. Ein Vorläufer des Tennis, bei dem ein Ball von einer Seite auf die andere geschlagen wird. Aber nicht etwa mit einem Schläger, nein, sondern mit der bloßen Hand, beziehungsweise mit dem Handteller, La Paume, der aus den Mittelhandknochen besteht, 5 an der Zahl, die in oder aus der eigenen Hand wachsen, in 8 kurzen, unförmig wirkenden Knochenstücken ineinander gebunden, die sogenannte Handwurzel bilden, von der aus sich unsere Finger verzweigen. Ein erstes Verbindungsstück zur schon erwähnten Fotografin Sally Mann, die in ihrem Werk immer wieder explizit mit poetischen Interferenzen und Textüberlagerungen arbeitet, die sie ins Visuelle ihrer silber-gelatine Arbeiten übersetzt, gleichsam ein Grundieren der fotografischen Aufnahmen. Vielleicht auch ein semantisches Wehen vereinzelter Verse, ohne dass ich eine bessere Bezeichnung dafür finden könnte. Ihre poetischen Versatzstücke reichen von Ezra Pound to T.C. Eliot, erzählen manchmal in Schwarz-Weiß-Tönen, eine eigene Form der Sprache, die mich immer wieder in ihren Bann zieht. Unter den damals ausgestellten Arbeiten in Paris findet sich eine Aufnahme, die auf den ersten Blick mit den Papierarbeiten Structure of Thought der US-amerikanischen Künstler Doug und Mike Stern korrespondiert. Deep South, untitled. Der Abzug selbst nicht besonders groß, die Abbildung auf nicht genau definierbare Art und Weise der Zeit enthoben, surreal. Anlehnungen an Yggdrasil kommen leise in mir auf, erschiene der Weltenbaum hier als Schablone, auch in seiner alles verbindenden Funktion, subtil hineingelichtet. Deep South von Sally Mann zeigt einen, respektive zwei große, in ihren weit verzweigten Kronen ausladende Bäume, Eschen vielleicht, genauer, abgebildet sind nur Anschnitte, Teilstücke der Bäume. Das eigene Auge scheint so automatisch den aus dem Bild schräg rechts wachsenden Stamm zu ergänzen, der sich in der unteren Hälfte dunkel nahezu ins Zarte verläuft, Teil des Grunds wird. Die gesamte Anordnung auf den ersten Blick zweigeteilt, oben und unten als zwei getrennte Hälften auszumachen. Die gedachte Linie ihres Aneinanderstoßens öffnet sich zu einer weitgezogenen Ellipse. Gemeinsam bilden sie die Tiefe des Raums Deep South, eine Lichtung. Dahinter der sich anschließende Raum öffnende Wald. Von zwei geteilt zu zwei geteilt, denke ich beim Betrachten. Während das Astwerk der Bäume weiter horizontal über die obere Bildfläche wuchert, von beiden Seiten über die Lichtung hinweg. Als schöben sich der Bäume Arme und Finger aufeinander zu, griffen ineinander, schüfen so eine neue organische Gegenwart, die einen allein durchs Betrachten auch Teil, ein Verbindungsstück dieser vermeintlich unwirklichen Szenerie werden lässt. Ich sitze am äußersten Rand eines Astes, schreibt Friederike Mayröcker in ihrem Text Das Herzzerreißende der Dinge, der 1990 erschienen ist. Ein Text, der schon seiner Form nach ein ineinander Verzweigen und Verwurzeln einzelner Gedankenwahrnehmungen Zitate ist, so vieles miteinander verflicht, eine flächige Landschaft in mir bildet. Ich sitze am äußersten Rand eines Astes. Noch so ein Gedankenproviant, dieser Satz Luft wurzelt, streckt sich, sucht nach Anknüpfungspunkten, verwächst sich in die Bild- und Betrachtungsebenen und bei genauerem Hinsehen wird mir klar, dass es auf dem Bild von Sally Mann keinen äußersten Rand zu geben scheint, im Gegenteil. Die Äste reichen sich selbst. Sie zweigen und wurzeln einander entgegen, verkehren oben und unten, als gäbe es diese Zuschreibungen nicht, als würden sie gar nicht erst greifen. Eine Auflösung der Bild- und damit auch Denkhierarchie scheint sich hier zu manifestieren. Ein Anfang ganz im Sinne von »Mache den Anfang mit dem Anfang« scheint nicht vorhanden. Und doch, oftmals braucht es nur einen beliebigen Knotenpunkt, von dem aus etwas Neues beginnen sprießen kann, eine neue Querung, Übersetzung. Eine der vielen noch zurückzulegenden Passagen von A Thousand Crossings. Das schreibt sich leicht, ist aber nicht leicht umzusetzen. Wo also anfangen? Oder wie der österreichisch-tschechische Schriftsteller Franz Kafka die damit verbundene Schwierigkeit in seinen Tagebüchern 1910 beschreibt. Alle Dinge nämlich, die mir einfallen, fallen mir nicht von der Wurzel aus ein, sondern erst irgendwo gegen ihre Mitte. Versuche sie dann jemand zu halten, versuche jemand ein Gras und sich an ihm zu halten, das erst in der Mitte des Stängels zu wachsen anfängt. An welchen Stellen also verbinden wir etwas? Wo beginnen wir etwas Neues? Gerade auch aus unserem vorherrschenden Denken heraus, das meist geradlinige Strecken von A nach B vorgibt, mache den Anfang mit dem Anfang, bis du ans Ende kommst, dort höre auf. In der Regel hat alles immer zwei Seiten. Wir finden uns in unserem Alltag an Stellen wieder, an denen es etwas zu entscheiden gilt oder Richtungen gewechselt werden müssen. Der Blick nach oben oder unten, der nächste Weg nach links oder rechts. Übrig bleibt The Road Not Taken. Unser Leben erzählt sich uns und anderen in Gabelungen und Wegstrecken, die wir entlanglaufen, mehr oder weniger bewusst. Linien, die wir hinterlassen, die sich nicht berühren. Oder wie es so prägnant bei dem österreichischen Schriftsteller Robert Musil heißt. Aber dann lässt ihn, also den Menschen, das Leben immer zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Und immer fühlt er, eine ist nicht darunter, immer eine, die unerfundene dritte Möglichkeit. Und man tut alles, was man will. Und man hat nie getan, was man wollte. Was für eine verpasste Möglichkeit, möchte man meinen, das unerfundene dritte. All dem liegt eine Dichotomie des Denkens, aber auch unserer Wissensstruktur zugrunde, wie die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari es in ihrem Aufsatz Rhizom zur Sprache bringen, vielmehr in Sprache bringen und einmal mehr hinterfragen, ob Modelle wie der Baum des Wissens als Erkenntnismodell überhaupt noch greifen können. Dass wir es, Zitat, mit dem reflektiertesten, ältesten klassischen Denken zu tun haben, das völlig abgenutzt ist, betonen sie, und weiter, dass die Natur eben nicht so vorgehe, im Gegenteil, gänzlich anders verhalte sie sich, und weiter als Zitat, dort sind Wurzeln, Pfahlwurzeln mit zahlreichen Verzweigungen, seitlichen und sternförmigen, jedenfalls keinen dichotomischen. Der Geist bleibt ja hinter der Natur zurück. Wie aber dann weitermachen, im vorgegebenen Denken, im Sprechen? Einfach willkürlich an einer Gabelung ansetzen, von dort zur gedanklichen Verzweigung, den Zweig dabei etymologisch als gesplitterte, aufgebrochene Einheit zu verstehen? Im Allgemeinen für ein durch Aufspaltung entstandenes Lageverhältnis der Teile, zuweilen auch den Vorgang der Aufgliederung bezeichnend, wie im Wörterbuch der Gebrüder Grimm nachzulesen ist. Konkret bedeutet das, aus zwei werden vier, aus vier werden acht und so weiter. So der Aufbau der erkenntnistheoretischen Argumentationen des französischen Universalgelehrten René Descartes aus dem 17. Jahrhundert oder der im 20. Jahrhundert entwickelten syntaktischen Baumstruktur des US-amerikanischen Sprachwissenschaftlers Noam Chomsky, um nur zwei zu nennen. Genau dem gegenüber aber stellen die Deleuze und Guattari in den 70er Jahren den Begriff des Rhizoms, nicht nur, um das Vielfache unseres Daseins der Gegenwart neu oder anders zu begreifen, sondern um es vielmehr auch zu machen. In ihren Augen eine Möglichkeit, der Komplexität, dem Chaos von Welt zu begegnen, das Rhizom selbst nämlich, Zitat, kann die verschiedensten Formen annehmen, von der Verästelung und Ausbreitung nach allen Richtungen an der Oberfläche bis zur Verdichtung in Knollen und Knötchen. Und nicht nur das. Die Lösungatari gehen ein oder viele Schritte in ihrem Denken weiter, schreiben und führen aus, wie das aussehen kann. Denn, Zitat, jeder beliebige Punkt eines Rhizoms kann und muss mit jedem anderen verbunden werden. Sie forcieren eine andere Herangehensweise im Denken, den Versuch, etwa einen Satz wie eine Fläche zu sehen, ihn seiner hierarchischen Struktur zu entbinden. Es gibt keine Sprache an sich, keine Universalität der Sprache. Und in dieser Annahme liegen wieder neue Möglichkeiten, auch mit Blick auf Dominanzsprachen. Der Versuch, auch Überschneidungen, Verflechtungen, Berührungen als Struktur wahrzunehmen, wie sie etwa hier in den Arbeiten der in Deutschland geborenen, in Amsterdam lebenden Künstlerin Diana Scherer exemplarisch sichtbar werden. Das müsst ihr euch anschauen. Man stelle sich Sprache einmal so vor, lege das eigene Wort in diese Arbeit hinein, ließe ihm Raum, dem Einzelnen, die Zeit, um zu sehen, was dann passieren würde. Die eigene Sprache als Hyperreißung. Verwachsene Gebiete ins Flache, ins Dünne gezogen, mal kleiner, mal weitläufiger, ohne eine genaue Verfasstheit im Sinne eines beschließenden Saumes, machen in ihrer Vergrößerung, das heißt genaueren Betrachtung, die möglichen Anknüpfungspunkte sichtbar, die Berührung mehrerer Linien entgegen den dichotomen Verzweigen, der sprichwörtlichen Gabelung, wie wir sie gewohnt sind, gerade auch in unserem Denken. Das Rhizom. Der biologischen Definition nach eine, Zitat, ausdauernde, meist unterirdisch wachsende Sprossachse mit kurzen, verdickten Internodien gibt sich hier als eine Verbundenheit pflanzlicher Subsysteme. Ganze Linienlandschaften bilden sich so ab, entwerfen neue, in Klammern Sprach, Räume. Fragen der Kommunikation, aber auch der Versorgung lassen sich mit Hilfe des Rhizomsbegriffs thematisieren, überhaupt neu formulieren. So viel ließe sich auch mittels eines pflanzenphilosophischen Ansatzes lernen, wie er etwa bei dem italienischen Philosophen Emanuele Cocchia zu finden ist. Mit dem scheinbaren Paradox, was am tiefsten in der Welt liegt, sind die Gestirne, setzt er zunächst die Beschaffenheit und Funktion von Wurzeln für sämtliche Organismen und deren Fortbestand als zentral. Seinen Worten zufolge formen die Wurzeln alles, was sie berühren, in Leben um. Sie machen Materie, Luft, Sonnenlicht zu dem, was für die übrigen Lebewesen Wohnraum, ja, Welt wird. Nicht zuletzt auch für unser menschliches Miteinander. Überhaupt seien Wurzeln nicht nur aktive Organe einer kosmischen Mischung, sondern erfüllten auch eine kosmische Funktion. Nahezu mühelos verbinden sich in seiner Argumentation die unterschiedlichen Elemente, Luft und Erde, an Verzweigen und Verwurzeln, ein leichtes Zurücklegen von Strecken, denn gerade über die Wurzel kann die Pflanze in diese kosmische Mediation die Erde in ihre planetäre Dimension einbinden. Deleuze und Guattari aber verbinden darüber hinaus das Rhizom mit der Wurzel. Vielmehr ersetzen sie die Wurzel in ihrer Funktion durch das Rhizom, fordern gleichsam und vielleicht lohnt es, sich zumindest in der Theorie darüber Gedanken zu machen. Aus all unserer Verwurzelung und Verzweigtheit heraus. Wir sind des Baumes müde. Wir dürfen nicht mehr an die Bäume glauben, an große und kleine Wurzeln. Wir haben genug darunter gelitten. Die ganze Baumkultur ist auf ihnen errichtet, von der Biologie bis zur Linguistik. Nur unterirdische Sprösslinge und Luftwurzeln, Wildwuchs und das Rhizom sind schön, sind politisch und verlieben sich. Und wachsende Liebe können wir in diesen Zeiten alle gut gebrauchen. Gerade heute auch.